Ich selbst bin der Meinung, dass der größte Hebel eben im Flexitariatum liegt, dass wir halt eben über diese Hybridfleischansätze, die ja jetzt ja gerade ausgerollt werden, noch mehr skalieren und noch mehr Impact erreichen werden. Wir sehen jetzt gerade, dass auch deutsche Discounter, deutsche Supermärkte und Eigenmarken jetzt gerade in vor allem Belgien und Holland stark launchen.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Heute geht's um ein Lebensmittel, das als solches bisher nur wenigen bekannt war. Biertreber, also die Maische, der Rest, der beim Bierbrauen übrig bleibt. Diese Brauereireste werden nun zum Zukunftsfood. Und mein heutiger Gast weiß dazu mehr. Tim Kresing ist nicht nur Biersommelier, sondern auch Mitgründer von Valuegrain. Das ist ein Food-Startup aus Hamburg. Und dieses Startup macht aus dem Biertreber einen Rohstoff für Brot, Fleischalternativen und der für vieles mehr verwendet werden kann. Wir reden also heute über clevere Verwertung statt Wegwerfen, darüber, wie zwischen Bierkeller und Biotech aus Resten richtig gute Lebensmittel werden können. Also, treberfrei, viel Spaß beim Zuhören! Lieber Tim, herzlich willkommen bei Food Fact. Ich freue mich total, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch total riesig, dabei sein zu dürfen.
Wir starten heute mal mit einem kleinen Snack, mit einer Verkostung. Und zwar habe ich dir mitgebracht Mini-Brezelstücke in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Machen wir die mal auf. Welche Variante hast denn du?
Süßer Senf habe ich.
Ich habe würzige Tomaten. Ich habe es ehrlich mal geschafft, es zu öffnen.
Ich bin schon beim zweiten Stück.
Du bist ja ausgebildeter Biersommelier. Wird sowas zu dem frisch gezapften Bier passen, denkst du?
Ich denke schon. Die Sorte, die ich habe, mit dem süßen Senf auf alle Fälle. Da fallen mir direkt so ein paar Bierstile ein, die da gut mit einhergehen würden, weil es ist sehr snackable. Ein schönes Ding, weil ich mag süßen Senf und ich habe das noch nie gesehen in so einem Cracker. Deswegen sehr interessant.
Also ich finde es sehr, sehr würzig, meines. Würdest du dir sowas kaufen? Ist jetzt keine Werbung, ne? Muss ich immer dazu sagen. Also kannst du auch sagen, nee, eher nicht, ja, unbedingt.
Nee, ist, as you like. Hast du recht, ist für so einen Netflix-Abend mal was anderes. Besser als irgendwie Chips oder nur Salzstangen.
Und man muss natürlich sagen, wenn man auf die Zutatenliste sieht, ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, da ist ja nichts drinnen, wo man sagt, nicht schlecht, ja, finde ich ganz gut. Wir wollen aber heute natürlich nicht über die Snacks sprechen und eigentlich auch gar nicht über das Bier, sondern wir wollen um das Thema sprechen, was beim Bier an Nebenströmen abfällt und was du damit machst. Magst du dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen?
Ja, klar, unbedingt. Was viele ja nicht wissen, dass Bier als großartiges Produkt ein noch großartigeres Nebenstromprodukt hervorbringt, nämlich Treber. Das ist sozusagen die Gerste oder das Getreide, das beim Brauen überbleibt und nicht weiterverwendet wird. Vor allem halt eben nicht für die humane Lebensmittelproduktion. Und dem Thema haben wir uns vor einigen Jahren angenommen und gesagt, da müssen wir was Skalierbares draus machen und verwerten jetzt sozusagen diesen Nebenstrom technologisch und prozessieren ihn in ein flüssiges Mehl. Das ist unser Arbeitstitel. Und dieses flüssige Mehl kann dann Foodproduzenten als Zutat zur Verfügung gestellt werden.
Lass uns doch mal bei diesem Treber bleiben, bevor wir da auf das Produkt selber eingehen. Das ist ja quasi, ich sage jetzt mal, bildlich, das ist ja eigentlich der Abfall, der bei der Bierproduktion entsteht. Und da gibt es ja schon einige, die mit diesem Rohstoff arbeiten möchten, wie zum Beispiel Upgrain in der Schweiz oder Brewby, die dann eben Proteinkonzentrate oder Fleischalternativen daraus machen. Ist das mittlerweile schon ein umstrittener Rohstoff? Also gibt es denn überhaupt so viel Treber, dass man ja damit ein neues Geschäftsmodell starten kann?
Ja,
oder gibt es da schon einen Krieg um den Treber?
Nein, gar nicht. Wir sprechen im globalen Kontext von 40 Millionen Tonnen jährlich. Also es ist tatsächlich eine unglaublich große Massenstromquelle. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Thema, dass es bekannt ist, das ist wirklich seit Hunderten von Jahren der Fall. Tatsächlich auch schon ganz zeitig im Bereich von Backprodukten, damals in Klosterbrauereien beispielsweise. Das heißt, Treber war schon immer irgendwie etwas, das man versucht hat zu verwerten. Aber es war immer schwierig aufgrund der Struktur, weil du hast diese Spelzen, das ist immer, ich sag das immer gern, das ist dieser Popcorn-Effekt im Kino, du hast immer irgendwas zwischen den Zähnen nach dem Popcorn-Essen und so ist es normalerweise, wenn man frischen Treber verwenden würde. Und deswegen haben sich Unternehmen in den letzten 10 bis 20 Jahren eben versucht daran zu machen, den Treber zu trocknen, dann ein Mehl zu vermahlen oder eben, wie du meintest, über das Thema Valorisation eben Produkte, Nebenprodukte im Träber, wie zum Beispiel die Proteine, zu isolieren und daraus dann ein Isolat herzustellen.
Was heißt jetzt Valorisation?
Das ist, wenn du quasi Bestandteile entnimmst aus der Hülse, die noch übrig ist beim Träber, also die Gerstenschale, und du mittels zum Beispiel enzymatischer Aufbereitung versuchst du dann nur die Proteine zu isolieren, sodass du dann nachher reine Proteine hast, die du in eine Pulverform bringen kannst, sodass du dann quasi wieder einen neuen Nebenstrom erzeugst, weil du den Rest der Schale eigentlich nicht benötigst. Und wir haben halt gesagt, okay, da gibt's relativ viele Ansätze, die sind nicht wirklich gut skalierbar, und wir wollten die Ersten sein, die sich mit dem frischen Produkt auseinandersetzen, und haben gesagt, wir wollen nicht trocknen, wir wollen auch das Wasser, das im Träber mit ist, weiter nutzen, weil dort auch viele gute Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind, und wir wollen eben dieses frische Produkt, so wie es ist, direkt wieder zurück in den Kreislauf bringen.
Also ich weiß ja von relativ vielen Startups, dass ein Hauptthema die Mikroorganismen sind, die in so einem Träber enthalten sind, die ja arbeiten, die das Produkt ja auch verändern oder teilweise auch unter Anführungszeichen schlecht machen. Wie geht ihr mit der Herausforderung um, dass das ja eigentlich frisch verarbeitet werden muss?
Genau, also wir verarbeiten es bei uns direkt frisch an der Brauerei. Wir produzieren dezentral, das heißt, wir nehmen ein sehr warmes, sehr stabiles Produkt an, prozessieren das direkt, bringen nochmal Wärme ein und haben dann letztlich ein stabiles Produkt, das unter Einhalt der Kühlkette im Moment eben innerhalb von 20 Tagen verarbeitet oder verbraucht werden muss. Wir arbeiten aber gerade parallel sehr stark an einer Stabilisierung, sodass wir in, ich denke, 9 bis 12 Monaten auch ein stabiles Produkt haben werden und dann eben keine Gefahren mehr über Sekundärkontamination oder dergleichen. Weil du hast recht, Träber ist per se ein sehr instabiles Produkt. Würde man Träber 1-2 Tage offen irgendwo stehen lassen, gerade im Sommer, dann kippt dieses Produkt sehr schnell. Das ist der Effekt, wie du lässt eine Banane irgendwie früh in der Küche stehen und am Abend hast du dann irgendwie ein anderes Produkt, weil halt eben gewisse Mechanismen eingesetzt haben.
Aber das heißt, ihr setzt da jetzt keine Konservierungsstoffe ein oder schon?
Nein, nein, nein.
Wir arbeiten. Wie wird das dann stabil?
Letztlich über einen thermischen Stabilisierungsansatz. Aber im Moment
also
ist das.
Oder Milch eigentlich.
Genau, aber im Moment ist das Produkt per se stabil, wenn man es halt eben richtig weiter behandelt. Also die größte Problemquelle ist immer, das offen irgendwo zu lagern oder halt eben nicht gekühlt zu lagern. Und beides erfüllen wir sozusagen über unseren Ansatz. Wir haben ein Inline-System und wir kühlen.
Jetzt sind wir schon eigentlich sehr, sehr theoretisch drin. Also ich stelle mir das ja so vor, quasi ich habe da so eine Maische, ne, die bleibt über, du machst jetzt damit irgendwas Flüssiges. Aber ganz konkret, was ist denn jetzt wirklich das, was da rauskommt? Was soll ich denn damit tun? Also was ist denn das Endprodukt, was du dann hast?
Wir stellen einen Brei her, also dieser Begriff flüssiges Mehl, den wir uns auferlegt haben, der kommt eben daher, dass das Endprodukt, das wir haben, so eine Art dicke Tomatensuppe ist. Letztlich musst du dir vorstellen, von der Konsistenz her. Das Schöne ist, dass obwohl Träber einen sehr hohen Wasserstoffgehalt hat, nämlich wir sprechen über 70-80% Restfeuchte, ist unser Brei in der Lage, das Wasser zu halten und sogar in den Bäcker ein neues Wasser zu binden. Das ist immer so das Wichtigste, das ist die wichtigste Mehleigenschaft, Wasserbindung. Und das kann unser Produkt aufgrund der Quelleigenschaften sehr gut.
Wofür brauche ich den Brei?
Genau, den Brei kann man, wie ich schon gesagt habe, der naheliegendste Sektor ist eben die Backbranche, dass man sagt, wir haben ein Getreidebrei, den man als partiellen Substitut einsetzen kann, für eben konventionelle Getreidemehle. Wir können aber auch ein Getreidekomplementär sein. Das heißt, du musst sowieso andere Getreidesorten einbringen, um ein Brot zu backen. Du kannst Value Grain hinzugeben mit bis zu 30%, 35%. Das kommt auf die Rezeptur an. Das heißt, die Bäckerei spart sich konventionelle Mehle. Wir sind günstiger als Weizenmehl. Und deswegen haben wir auch den preislichen Vorteil, dass Bäckereien sagen, es ist auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr interessant. Wir haben aber auch andere Anwendungsmöglichkeiten. Wir sehen ein starkes Argument im Bereich der Frischhaltung. Bäckereien bringen Quellstücke ein in Brot- und Brötchenwaren, um sie eben lange frisch zu halten. Diese Funktion erfüllt Value Grain auch. Und dann haben wir aber auch noch eben Zielsektoren außerhalb der Backbranche. Da gucken wir uns gerade eben sehr stark das Segment Hybridfleisch an. Wir haben schon erfolgreich auch zum Beispiel Bratwürste getestet mit 25% Value Grain Ansatz. Das heißt, es gibt noch viel mehr Einbringungssektoren, aber im Moment ist natürlich die Backbranche erstmal die naheliegendste.
Ja, okay, dann bleiben wir doch dann mal bei der Backbranche. Was kostet denn jetzt so ein Bäcker ein Kilo Mehl und was würde so ein Kilo Brei kosten, also sozusagen als Äquivalent, wenn du sagst, es ist billiger oder günstiger?
Ja, wir reden in der großen Backbranche, in der Backindustrie irgendwie zwischen Weizenmehlpreisen zwischen 300 und 400 Euro ungefähr bei sehr großen Herstellern. Das ist ein sehr volatiler Markt, der noch.
Für eine Tonne.
Für eine Tonne, genau.
Das ist also sehr 1000 Kilo, das ist der Kilo, kostet dann, jetzt muss ich mich berechnen, 30 Cent.
Genau, ne? genau. Wir sind da ungefähr auf die Tonne gerechnet bis zu 50 Euro günstiger. Es kommt nachher natürlich dann immer auf ja die Lieferverträge an, die Abnahmemengen vor allem, weil sich unser Geschäftsmodell wirklich erst bei großer Skalierung rechnet. Das heißt, wir sind natürlich gewillt, dann eben mit großen industriellen Partnern auch große Abnahmeverträge zu machen.
Aber 50 Euro auf eine Tonne, das ist ja eigentlich sehr, sehr wenig. Also wenn ich jetzt ein Industriebetrieb bin, der Brot im großen Maßstab produziert, ich muss ja dann, nehme ich mal an, auch euren Brei als solchen deklarieren oder auch sagen, okay, da ist eben jetzt kein klassisches Mehl drinnen. Ich muss vielleicht auch, ich weiß nicht, Qualitätsmanagement entsprechend aufsetzen. Und das alles für 50 Euro, ist es dann wirklich noch ein Vorteil für eine Industrie?
Ja, wenn du halt bis zu 500 Tonnen Mehl am Tag verarbeitest als großer Produzent, dann rechnet sich das auch finanziell definitiv. Und was ich ja gerade meinte, wir haben ja auch andere Abnahmesektoren. Zum Beispiel, ich hatte dieses Quellstück angesprochen, da wird in der Industrie vor allem, werden Körner und Kerne eingesetzt, zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne. Da reden wir über einen ganz anderen Tonnenpreis. Ne? Da sind wir bei einem vierstelligen Tonnenpreis. Das heißt, da ist natürlich dann der wirtschaftliche Einspareffekt nochmal um ein deutliches größer.
Hat dieses Produkt aus dem Biertrester vielleicht dann auch noch irgendwelche Nährwerte, die ein herkömmliches Mehl oder andere Produkte nicht haben?
Genau, wir haben sozusagen ein sehr kohlenhydratarmes Produkt, weil die Glucose im Bier, im Maischeverfahren sozusagen fürs Bier verwendet wird, die ist rausgewaschen. Das heißt, wir haben einen extrem hohen Ballaststoffgehalt. Wir reden beim Feststoff über 45% Ballaststoffe. Wir reden über einen normalen, guten Proteingehalt von 20-25% auf Feststoff. Wir haben dann die Vitamin- und Mineralstoffeffekte, die ich meinte, die sind eigentlich im Abwasser drin. Das würde die Brauerei normalerweise ableiten. Das heißt, wir haben ein rundum sehr gutes Produkt, was deutlich konkurrenzfähig ist, zum Beispiel zum Weizenmehl. Wenn wir über Massenmarktprodukte sprechen, sprechen wir über Weizenmehl und wir alle wissen, dass Weizenmehl gesundheitsphysiologisch jetzt nicht gerade das hochwertigste Mehl ist oder das hochwertigste Getreide. Und da ist die Gerste per se natürlich schon deutlich hochwertiger.
Aber es ist jetzt ein Hopfen-Gerste-Malz-Gemisch, ne?
Es ist nur Gerste und Wasser. Hopfen kommt im Brauprozess erst deutlich später zum Einsatz. Das heißt, wir reden wirklich bloß über einen Getreidebrei aus Gerste und Wasser, ja.
Jetzt steht ja auf eurer Webseite, unterstützt die Darmgesundheit, ne? Könnte ich das dann noch auf das Brot draufschreiben? Ein Darmbrot?
Ja, was wir damit ansprechen, ist halt eben der erhöhte Ballaststoffgehalt, gerade im Vergleich zu weißen Mehlen. Und wenn die Bäckerei genug einbringt und das hervorheben will als Claim im Gesundheitsbereich, dann ist das dem Partner überlassen. Das ist natürlich jetzt so dieser Megatrend, dem wir gerade folgen, dass Proteine so ein bisschen durch ist und man eher auf eben Darmgesundheit über Ballaststoffe geht. Zumal ja Ballaststoffe nochmal unterschieden werden. Es gibt natürlich Ballaststoffe, die sind noch besser für den Darm als andere. Und dahingehend sagen wir, dass die Gerste einen sehr hochwertigen Ballaststoff eben in sich trägt.
Und geschmacklich?
Ja, Gerste ist generell, gerade im Vergleich jetzt zu Weizenmehl, wenn wir beim Massenmarktprodukt bleiben, ein bisschen süßer im Eigengeschmack. Bei den Leveln, die im Moment angewendet werden auf Backprodukte, hat das noch keinen wirklichen Einfluss. Die Farbe wird irgendwann ein bisschen dunkler, das muss man auch dazu sagen. Deswegen sagen wir halt immer, es gibt Substitutionslevel, die je nach Industriepartner vielleicht nicht überschritten werden sollten, weil sich dann nachher das Endprodukt eben entsprechend ändert, ne, was Geschmack oder Farbe und andere Eigenschaften angeht. Aber bleibt man in diesem Bereich dann, den ich auch angesprochen hatte, irgendwie bei 10-20%, dann hast du keine großartigen Veränderungen oder eigentlich gar keine Veränderung. Und das war immer unser Bestreben, weil wenn wir letztlich über Neuprodukte sprechen, haben die Industriepartner ja wieder das Problem, dass sie Neuprodukte dem Markt vorstellen müssen. Und das ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man sagt, wir bleiben beim Bestandsportfolio.
Jetzt ist aber der finale Kunde ja nicht der Industriepartner, sondern der Mensch, der in den Supermarkt geht und oder zum Bäcker und dort dieses Brot kauft. Habt ihr mit diesen Menschen auch schon mal gesprochen, ob die das überhaupt wollen, ob die das überhaupt gut finden?
Wir gucken uns entsprechend natürlich Sachen und Trends an. Was wir machen ist, wir kommunizieren ganz eng mit unseren Industriepartnern, gerade jetzt auch in diesen Testphasen der letzten Monate und fragen halt, was sind denn die Claims, die ihr gerne hervorheben möchtet, weil ihr eben schon seit Jahrzehnten Erfahrung damit habt, ne? Und da war das größte Feedback war, dass die Menschen jetzt gerade sehr stark auf den regionalen Faktor setzen, was die Zutaten angeht, dass Gesundheitsthemen gar nicht entscheidend sind im Moment. Also die letzten 5 Jahre waren so gesundheitliche Themen eher zu vernachlässigen. Und dass es letztlich dann, klar, jetzt heutzutage gerade auf den Rahmenbedingungen schauend, der Preis ist. Und wenn wir es dann eben schaffen, diesen regionalen Faktor abzubilden, etwas Günstiges zu liefern, das vielleicht sogar der Industriepartner weitergeben kann für die EndverbraucherInnen, dann haben wir damit schon die halbe Miete eingefahren und dann setzen wir ganz klar auf die Erfahrungswerte unserer Industriepartner. Wir sind da in engem Austausch. Wir geben gerne auch Empfehlungen und Claims mit vor, die wir selber eben auch gerne sehen möchten. Das wäre natürlich für uns auch ein Traum zu sagen, man hat irgendwann den Stempel drauf, mit kreislaufwirtschaftlichem Gut produziert oder sowas. Aber wir nehmen uns da jetzt nicht so hervor und versuchen den Industriepartnern etwas vorzugeben, was sie viel besser wissen als wir.
Wenn man jetzt an eine Markenstrategie denkt, mir fällt jetzt vor allem Planet E ein. Die Sarah war ja bei uns auch schon mal im Podcast zu Gast und die haben eine Schokolade-Alternative entwickelt, die nennen sie Choviva. Und auf den Industrieprodukten steht dann eben ganz klar oben, dass das Produkt mit Choviva Schokolade-Alternative gemacht wurde. Wie ist das bei euch? Ist dir das egal, wem ihr das verkauft? Oder wie ist es bei euch? Wie versucht denn ihr, eure unter Anführungszeichen Marke zu schützen oder eure Marke ins Spiel zu bringen?
Choviva ist ein tolles Beispiel. Ich bin selber sehr großer Fan und ist auch ein bisschen so für mich ein Vorbild in dem Markt, wie man eben als B2B-Rohstoff einen echten, skalierbaren Impact erwirken kann, aber eben auch so ein bisschen diese Marktpräsenz darstellen. Ich habe da auch so 1-2 Produkte im Rewe, so als Guilty Pleasure, die mit Choviva gemacht werden. Das ist immer ein tolles Gefühl, irgendwie das auch zu sehen. Wir haben da tatsächlich gar nicht den eigenen Anspruch, das haben zu müssen. Also vor allem nicht, was die eigene Marke betrifft. Ich muss nicht später in Zukunft auf Produkten irgendwie lesen können, dass es mit Value Grain hergestellt wurde. Mir wäre es wichtiger, dass wir es schaffen, ein Bewusstseins-Enabler zu sein, weil dann zum Beispiel auf Produkten abgebildet wird, dass sie einen kreislaufwirtschaftlichen Rohstoff enthalten, dass sie ein lokales oder regionales Sourcing haben, dass sie Food Waste einsparen, dass Bodenschutz betrieben wird, weil wir natürlich das Thema haben der Zweitnutzung der Gerste, ne, die auf deutschen Feldern viel mehr Platz einnimmt als Weizen zum Beispiel, weil sie breiter gepflanzt wird. Das sind so Themen, die ich vom Bewusstsein her eher sehen würde als jetzt die eigene Marke. Da haben wir als B2B-Unternehmen von Anfang an nicht so den Fokus drauf gelegt. Wir haben einen schönen Namen, bin ich der Meinung, aber ich muss den jetzt nicht überall sehen. Mir wär's lieber, viele nutzen uns und claimen das dann entsprechend ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele.
Aber wenn ich jetzt so höre, was du über die Industrie sagst, frage ich mich, was sagen denn deine Partner zu diesem, deinem eigenen Ansatz oder deinem eigenen Anspruch? Wenn die Partner sagen, naja, Gesundheit ist den Konsumenten und Konsumentinnen eigentlich immer mehr egal, ja, dann vermute ich ja, dass es Nachhaltigkeit auch nicht wirklich als Thema, zumindest in dem Massenmarkt ist.
Doch, tatsächlich. Und da war ich erstaunt. Also natürlich ist das Erste, ist der Preis. Wir haben am Anfang, als wir gestartet sind, vor 3-4 Jahren, haben wir gesagt, wir hatten einen schönen Claim, so ein Dreigespann, und haben gesagt, wir sind grüner, nahrhafter und günstiger und sind in den Erstgesprächen mit diesem Claim auch rein. Und dann kam immer, ja, streicht man die beiden Sachen, sagt man erstmal nur günstiger, weil das haben wir gelernt, das ist im B2B der Einstieg. Was wir jetzt aber gemerkt haben, was uns überrascht hat positiv, war, dass der Nachhaltigkeitsaspekt am ehesten der ist, der noch kommuniziert werden soll und auch kommuniziert werden möchte von Unternehmen. Und das freut uns natürlich. Also wenn dann ein preislicher Vorteil weitergegeben wird an KonsumentInnen, vielleicht machen es die Unternehmen auch nicht, aber wenn sie halt eben dieses Nachhaltigkeitsclaiming nutzen wollen, weil wir eben CO2 sparen, weil wir Wasser sparen, weil wir den Boden schützen, dann ist das schon, was uns zurückgespielt wird, was gerne gemacht wird, weil alle natürlich händeringend gerade in der Backbranche suchen nach Möglichkeiten, nachhaltiger zu werden. Was ist es nachher? Ist es dann eigentlich sonst ein Solarpanel auf der Fabrik? So, das ist halt immer so das Erste, was kommt. Aber einen echten Nachhaltigkeitsansatz, gerade im Bereich der Rohwaren, das fehlt den meisten. Deswegen sind wir da ein willkommener Gast im Moment, weil wir tatsächlich nochmal einen neuen Blickwinkel reinbringen, der ja auch kommuniziert werden kann.
Und wie ist das mit den Brauereien? Spielen die da mit?
Ja, die Brauereien, da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir kreieren den Brauereien auch eben einen Wirtschaftscase, um Geld zu verdienen, um mehr Geld zu verdienen als im Status quo. Wir zahlen den Brauereien mehr, als sie im Moment bekommen, teilweise von der Landwirtschaft, aber im globalen Kontext müssen sie zahlen für die Entsorgung. Das heißt, da sagen wir natürlich dann entsprechend, wir nehmen es euch für null ab, und dann freut die das. Und die Brauereien suchen natürlich auch nach ja, Inhalten für CSRD-Reporting. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Bei der Größe also der Brauereien.
Nachhaltigkeitsreporting.
Genau. Mhm. Weil bei der Größe der Brauereien, mit denen wir auch in Zukunft arbeiten wollen, spielt das eine Rolle. Wenn wir uns im Ausland Märkte angucken, geht es mittlerweile schon um die Umsetzung von CO2-Taxierungen, wenn wir nach Dänemark schauen. Das heißt, der Wert dessen, was wir liefern mit unserem Kernprozess mit Brauereien, beläuft sich ja nicht nur auf das, was wir pro Tonne für den Abfall zahlen, sondern nachher auch das, was die Brauereien durch uns kommunizieren dürfen im Nachhaltigkeitsreporting. Und irgendwann in den kommenden Jahren, bin ich mir sicher, kann man da auch ein Eurozeichen hintersetzen und einen tatsächlichen Wert bemessen.
Und aber ein Interesse jetzt an einem Warsteiner Brot oder an einem Becks Brot haben sie jetzt nicht, oder?
Nee, tatsächlich nicht, weil man muss ganz ehrlich sagen, warum kommen wir auch an den Rohstoff so großflächig ran bei Brauereien, ist, dass Nebenströme viel zu weit weg sind vom Kernprozess. Und das sind Nebenströme, die eigentlich noch den Kernprozess betreffen. Das heißt, Brauereien sind wirklich auf ihr Produkt fokussiert, sind da auch, muss man sagen, vielleicht auch im negativen Sinne auch so ein bisschen tradiert, aber haben natürlich auch gemerkt, dass sie die letzten Jahre noch mehr den Fokus aufs Kernprodukt legen müssen, weil sich das finanziell immer schlechter entwickelt hat, ne? Und da ist jetzt sowas wie ein eigenes Warsteiner Brot oder irgendwas anderes natürlich noch extrem viel weiter weg vom Kernprozess und würde viel zu viel Chaos verursachen, muss man so sagen, ja.
Woran liegt es denn, dass ich es jetzt noch nicht bekomme? Also was sind denn die größten Herausforderungen aktuell, um das tatsächlich auch umzusetzen?
Die Herausforderungen sind, dass wir eben jetzt wirklich in dieser Phase gerade mit den großen Partnern und Produzenten Rezepturen verfeinern, dass wir eben jetzt große Tests fahren. Das war bis Dezember letzten Jahres für uns auch gar nicht in der Größe möglich, weil wir die ersten Jahre im Labormaßstab produziert haben. Wir haben seit Dezember unsere erste industrielle Anlage etabliert in einer bayerischen Brauerei. Das heißt, wir können jetzt auch mal Samples liefern, die früher nicht möglich waren, denn wenn jetzt Großbäckereien nach Samples fragen, fragen die halt schon nach 500 Kilo bis 1000 Kilo und das war im Labor sehr schwierig, muss man sagen, oder nicht möglich einfach. Und deswegen sind wir jetzt gerade in der Groß-Sample-Phase, wo wir mit großen Partnern Sachen machen, wo wir teilweise auch eben Feedback sammeln. IKEA zum Beispiel ist ein tolles Beispiel. Wir haben mit IKEA begonnen zu sprechen vor einem halben Jahr. Wir arbeiten jetzt gerade daran, mal ein Hotdog-Brötchen zu entwickeln, weil IKEA ja ein perfektes Beispiel dafür ist, wie man auch Nachhaltigkeitsclaims bewusst stark einbindet ins eigene Marketing. Und da habe ich dann gesagt, da wäre es doch schön, wenn ihr zu euren Würstchen und den veganen Würstchen, die ihr jetzt da seit Jahren macht, eben auch ein nachhaltigeres Hotdog-Brötchen dazu anbieten könnt. Und so kommt man dann halt ins Gespräch und so finden jetzt so gemeinsame Entwicklungsschritte statt.
Du hast ja in dem Nebensatz gesagt, neben dem Bäckereisegment ist auch das Thema Fleischalternativen ein Thema. Das heißt, es würde dann auch nicht nur das Brötchen, sondern auch das Hotdog selbst geben aus dem Brei.
Ja, wäre auf alle Fälle denkbar. Ich selbst bin der Meinung, dass der größte Hebel eben im Flexitariatum liegt, dass wir halt eben über diese Hybridfleischansätze, die jetzt ja gerade ausgerollt werden, noch mehr skalieren und noch mehr Impact erreichen werden. Wir sehen jetzt gerade, dass auch deutsche Discounter, deutsche Supermärkte und Eigenmarken jetzt gerade in vor allem Belgien und Holland stark launchen, Produktportfolios launchen. Und ich bin der Meinung, dass dieses Hybridfleischthema in den nächsten Jahren in Deutschland auch total einschlagen wird. Und wenn wir dann natürlich uns Massenmärkte angucken und sagen, okay, ich packe 30% Value Grain auf eine Schweinefleischbratwurst, die ist dann aber halt im Discounter verfügbar, dann habe ich natürlich einen viel größeren Hebel und spare mir auch bei der Schlachtung im totalen Ansatz viel mehr, als wenn ich jetzt sage, wir bleiben bei rein veganen oder vegetarischen Produkten.
Aber hast du das schon mal probiert? Also zum Beispiel das Brewby oder...
Ja, natürlich.
Es gibt ja auch Restart, glaube ich, in Deutschland, die auch so eine Art Bierdrehbar als Fleischersatz nutzen.
Ja, ja. Die Produkte
sind... Was sagst du zu den Produkten?
Die Produkte sind gut. Ich bin selber auch tatsächlich investiert privat in einem sehr vielversprechenden Startup namens Brewbytes. Die nutzen tatsächlich auch Treber-Isolate. Die machen B2B2C, die sind eher für Catering-Applikationen da und auch ein tolles Produkt, weil du halt natürlich über Extrusionsverfahren dann auch diese fleischige Konsistenz bekommst. Ich bin selber seit 8 Jahren Vegetarier, deswegen probiere ich mich da auch gerne durch. Und diese rein vegetarischen, veganen Produkte sind bei mir bloß immer dann problemhaft, wenn zu viel High Process dabei ist und ich dann relativ schnell Magenprobleme bekomme. Und deswegen ist dieses Thema Clean Label für mich ein ganz wichtiges und auch ein sehr zukunftsfähiges. Und da kann man eben mit unserem Grundstoff, denke ich, auch viel machen, weil, wie du gesagt hast, wir packen ja nichts weiter drauf. Wir haben eine mechanische Technologie. Das heißt, wir haben keine Konservierungsstoffe drin. Wenn dann ein Unternehmen sagt, ich möchte mit euch als Clean Label Produkt arbeiten und noch 3-4 weitere Zutaten einbringen und ich mache was Tolles draus, sind wir da definitiv offen für Gespräche.
Aber wäre dann so eine Hybridlösung, wie du sie vorhin angesprochen hast, wäre das dann noch Clean Label?
Naja, es kommt dann drauf an, was die Bratwurstmanufakturen da reinhauen. Ne? Sicherlich ist das dann nicht Clean Label, aber ich habe das Gefühl, dass in dem Bereich halt einfach wirklich der Massenmarkt viel schneller mitziehen würde. Das war auch das, ja, ne, das.
Also eine Hybridlösung in dem Fall wäre jetzt genau was? Das muss man vielleicht mal erklären. Also es wäre, man mischt dann sozusagen diesen genau. Brei und der dann in irgendeiner Form verarbeitet wird mit richtigem Fleisch, Gewürzen und macht dann so halb Fleisch, halb, ich sag mal, vegetarisch oder vegane Alternative.
Genau, ne? Genau. Das ist es. Das war bei uns halt der Fall bei diesem Test mit der Schweinefleischbratwurst. 25% haben wir da ersetzt. Und das, was jetzt gerade am Markt halt eben stattfindet, ist halt, dass genau das Thema ist. Du hast im Normalfall 60-65% Fleischeinbringung und dann 30-40% eine Plant-Based-Variante mit zugesetzt. Und das kannst du jetzt, wie gesagt, in Holland gerade schon im Supermarkt überall erwerben. Das geht bei Burger-Patties los, das geht mit Bratwürsten weiter. Mhm. Ich denke, das ist halt eben der Weg, den die Industrie auch anerkennt, weil sie dann eben die Preisersparnis hat, aber eben auch an den Massenflexitarier kommt.
Aber ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich denke mal, in Österreich gibt es ja diese Extrawurst und ich sag mir immer, da ist ja sowieso nur Mehl drin und irgendwie Abfall, also tierischer Abfall. Ich könnte ja eigentlich dann das Mehl in dieser Wurst auch durch euren Brei ersetzen, ja.
Das könnte man auch, klar, ja. Es
ist immer leckerer, ja.
Das will man ja manchmal eh nicht wissen, was in Bratwürsten alles so verarbeitet ist oder generell in Wiener. Es ist auch nicht neu, ne? Also die Industrie, das war auch unser Feedback, was wir bekommen haben, arbeitet seit den 60er, 70ern in diesem Hybridmarkt, weil früher wird ja Käse zugesetzt in Würsten oder mal Paprika. Das sind für die auch Hybridansätze. Also überall da, wo sie irgendwie Fleisch, ob es ein Schwein oder Rinderfleisch ist, sparen, ist für die dann schon eine Art Hybridprodukt.
Tja, was denkst du, was müsste denn nun passieren, dass diese Upcycling-Produkte tatsächlich zu einem, ja, nicht nur zu einem Trend sind, sondern zu einem Standard werden?
Sie müssen wirtschaftlich konkurrenzfähig bleiben, das ist das Wichtigste. Ne? Das ist halt dieses Thema, dass man sich Nachhaltigkeit leisten muss, das ist, glaube ich, tot in den letzten Jahren noch mehr als vor der Corona-Krise. Das heißt, man muss auf alle Fälle auf die Industrie zugehen und schon mal mit der Flagge winken, dass man sich Geld spart, wenn man mit den Startups arbeitet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele scheitern oder gescheitert sind, weil die Skalierungseffekte erst später einsetzen und die Startups einfach nicht die Zeit haben, langfristig zu wachsen. Und da gibt das Tempo nachher leider den Weg vor irgendwie, dass man halt schnell skalieren muss, um das eigene Geschäftsmodell auch zum Tragen zu bringen.
Jetzt seid ihr ja ein recht innovatives, es wirkt zumindest so, dynamisches Startup. Eine Backindustrie, eine Brauereiindustrie, eine Fleischindustrie, denke ich, das sind ja alles sehr traditionelle Betriebe. Und ein Thema ist ja sicherlich auch die Digitalisierung, die in solchen Betrieben oft nicht besonders gut entwickelt ist. Wie erlebst du denn das? Also nutzt ihr digitale Tools? Wird das ein Trendthema sein, wie du vielleicht noch besser, noch schneller, noch sicherer unterwegs sein kannst? Ist das ein Thema, die technologische Entwicklung, vielleicht sogar künstliche Intelligenz?
Also erstmal muss ich eine Lanze brechen tatsächlich, weil wir ja auch sehr viel mit Mittelstand in Deutschland arbeiten, dass ich auch am Anfang Angst hatte und so ein bisschen voreingenommen war, aber wir haben A, bei inhabergeführten Unternehmen jetzt einen starken Generationswechsel und B, halt eben trotzdem den Druck von außen, dass viele dieser Mittelständler aus den tradierten Branchen sehr innovativ rangehen und sehr offen sind. Das ist eigentlich das Schöne für uns, deswegen macht das Arbeiten auch tatsächlich mehr Spaß, als dass man nur das Gefühl hat, man muss gegen irgendwas anarbeiten. Das Thema Digitalisierung ist für uns auch ein wichtiges, weil wir natürlich bei dem Thema Angebot nachher irgendwann mal die Zielvorstellung haben, eine Plattform zu sein, auf der sozusagen dann so ein aktiver Tauschhandel anfängt, ne? Dass man sagt, die Brauerei hat eben den Nebenstrom zur Verfügung und im Umkreis gibt es eine interessierte Bäckerei, dass man so ein Uber wird für einen Kreislaufwirtschaft, ich meine, dass man ein Uber wird für ein kreislaufwirtschaftliches Gut für die Lebensmittelindustrie, Angebot und Nachfrage letztlich dann irgendwie digital abbilden kann. Ansonsten muss man sagen, was technologischen Fortschritt angeht in den produzierenden Betrieben, ist das extrem fortgeschritten, ne? Weil man hat jetzt immer diese romantische Vorstellung, dass in den Bäckereien irgendwie noch viel per Hand gemacht wird, aber das sind hochautomatisierte, hochprofessionell betriebene Fabriken, in denen teilweise schon nur noch Roboter die ganze Arbeit machen und da sicherlich auch gerade im Bereich Rezepturgestaltung viel KI schon am Werkeln ist, um sich eben anzuschauen, welche Rezepturen sind wirtschaftlich am interessantesten, welche Rezepturen sind nachhaltig am interessantesten. Und so wie ich jetzt die letzten Male bei meinen Besuchen in den Fabriken das wahrgenommen habe, ist da schon sehr viel an hochmoderner Technologie vorhanden.
Spannend. Wenn du jetzt sagst, in 10 Jahren, alles läuft perfekt, wo werdet ihr stehen? Werdet ihr das eine Art Rohstoff-Hub sein, Plattform sein, Ingredient-Partner? Wo geht die Reise hin?
Der Traum ist ganz klar, dass man jetzt, wenn man über 5 bis 10 Jahre spricht, dass wir ein sehr etablierter, großer B2B-Lieferant sind. Nicht nur in Deutschland, sondern über Deutschlands Grenzen hinaus. Von dem man weiß, dass wir ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt bieten, das preiskonkurrenzfähig ist und bleibt. Und das eben als sehr tolle Alternative und nachhaltige Alternative in diesen Massenmarktprodukten eingebracht werden kann. Das ist so, das ist unsere Vision.
Ja, und im Übrigen, ich meine, wenn ich jetzt an unseren kleinen Brezelsnack am Anfang denke, theoretisch könnte der ja auch aus eurem, ich nenne es jetzt mal Brei, gewonnen werden. Und vielleicht in 10 Jahren, wenn wir uns wieder sehen bei einem Bier, dann trinken wir ja das Bier und essen dazu gemeinsam Brezelstücke aus Value Grain, oder?
Absolut, habe ich mir auch schon angeguckt. Hier ist Gerstenmalzmehl drin, Dinkelmehl, das ist all das, was wir auch wunderbar substituieren können, ja.
Ich sehe schon, perfekter Fit. Lieber Tim, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die vielen spannenden Einblicke im das Produkt und vor allem auch in eure Prozesse. Und ja, ich drücke die Daumen, dass die Nebenströme bald Hauptströme werden und dass vielleicht auch irgendwann mal Geld und Gold fließt, oder? Weil das ist ja das finale Ziel auch für dich, nehme ich an, oder?
Ja, das wäre schön. Alles, was du gesagt hast. Ja, genau. Nee, danke für die Einladung, Stefan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, lass dir deine Brezelstücke schmecken.
Das war's für heute von Foodfakt. Kluge Prozesse, mutige Ideen und ein neuer Blick auf das, was da ist. Dann wird der Biertreber zum Bauernbrot und das Biertrinken mit oder ohne Alkohol macht sicher noch mehr Spaß. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns bitte eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform oder teilt die Folge gerne mit euren Lieblingsmenschen. Das macht Freude und dafür schon jetzt ein kleines Dankeschön. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.